52 Episoden habe ich 2021 im Isle for Spirits Whisky Podcast veröffentlicht. Jeden Mittwoch eine. Und ich bin immer wieder erstaunt, was für tolle Gäste mir in diesem Jahr ihre Zeit geschenkt haben. Michael Gradl, Udo Sonntag, Bernhard Schäfer. Sympathische Interviewgäste mit einem unfassbaren Wissen über Whisky. Zum Start ins neue Jahr habe ich die Episoden aus 2021 rausgesucht, die mit Abstand am meisten gehört wurden. Dort habe ich dann die spannendsten und interessantesten Gesprächsausschnitte genommen und für dich eine Best-of-Episode von 2021 erstellt. Viel Whisky-Wissen komprimiert in eine Folge. Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, viel Gesundheit und viele tolle Whiskys. Willkommen zum Whisky-Podcast von Isle for Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Wir haben in diesem Jahr etwas vor. Also neben dem Podcast möchten wir dir den Genuss von Whisky so einfach wie möglich machen. Also was erscheint Neues auf dem Markt? Welche Whiskys lohnen sich zu kaufen? Wir bauen das Weekly Whisky Update, also unseren wöchentlichen Newsletter zum Podcast, daher enorm aus. Darin bekommst du dann einmal pro Woche ein umfangreiches Paket in dein E-Mail-Postfach, in dem du alles findest, was du aktuell über Whisky wissen musst. Und für das Jahr 2022 haben wir hierfür einige Neuerungen geplant. So erscheint zum Beispiel Ende Januar unsere Top 10 der besten Whiskys 2021. Im Weekly Whisky Update erfährst du daher als einer der ersten, welche das waren. Auch in diesem Jahr ist das Weekly Whisky Update für dich natürlich kostenfrei. Rund 18.000 Whisky-Fans sind auch mittlerweile schon dabei. Geh einfach auf www.iforspirits.com, trag dich ein und pünktlich nächsten Mittwoch erhältst du auch das nächste Weekly Whisky Update. Das erste Interview 2021, aus dem ich persönlich viel mitgenommen habe, führte ich mit Bernhard Schäfer. Und egal wie viele Jahre ich jetzt schon in der Whisky-Szene aktiv bin, unterhalte ich mich mit Bernhard, lerne ich jedes Mal etwas Neues. Denn, ja, man kann es nicht anders sagen, Bernhard hat wirklich viel Erfahrung. Also so viel, dass er von der schottischen Whisky-Industrie zum Keeper of the Quaish ernannt wurde. In Sachen Whisky-Wissen und Gelassenheit macht ihm daher niemand was vor. Denn ich meine, er war der bisher Einzige, der sich während des Interviews eine Pfeife angesteckt hat. Ich habe jetzt hier mal einen Whisky für 40 bis 50 Euro rausgesucht. So ein Clamorangie La Santa, 12 Jahre, ist ja von Louis Vuitton Moët&Essy, wenn wir jetzt schon mal bei Großkonzernen sind. Und zu dem Clamorangie La Santa gibt es jetzt Tasting Notes. Ich lese die jetzt hier mal vor. In der Nase sehr fruchtig mit Limetten, Orangen und Himbeeren. Dazu ein nebliger Hauch der Nordsee, begleitet von Karamell und Schokolade. Im Mund kommt dann noch Honig dazu, Rosinen, Zwetschgen und so weiter. Nehmen wir jetzt mal da zwei Aromen raus, Honig und Orange. Und ja, gut, Honig kann man in relativ vielen Whiskys finden, Orange eher seltener. Und Honig, habe ich den Eindruck, ist meist recht auffällig und Orange eher dezent. Wie gehst du jetzt da bei der Verkostung vor, um zum Beispiel auf der einen Seite dominante Aromen zu finden, auf der anderen eher grazile und schwache?
Also das Erste ist, ich bin ein großer Verfechter von der Methode, Whisky mit Wasser zu verdünnen. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe das halt bei der Wine & Spirit Competition gelernt von jemandem, der heißt David Stewart. Der ist vielleicht der Begriff dem einen oder anderen. Und wenn die ihr Qualitätsassessment machen, verdünnen die ja auch relativ stark runter alle. Ne? Wie gehe ich da ran mit Aromen? Ja, das Erste ist natürlich das passende Glas. Da kann man ja auch lustige Sperenzchen machen. Ich war mal bei einer Verkostung, da hatten wir immer die gleiche Spirituose und drei verschiedene Gläser. Und es war schon spannend, ja, muss man echt sagen. Also das macht einen großen Unterschied. Und manche Aromen kommen halt zuerst und manche wegen weniger. Andererseits, das Nächste ist auch wieder diese ganz lustigen, blumigen Verkostungsnotizen, die ja in den letzten, 5 bis 10 Jahren ein bisschen Überhand genommen haben. Da bin ich jetzt kein großer Freund davon. Da gibt es ja ein paar so Kollegen, da, wenn du das genau durchliest, widerspricht man sich dann im zweiten Satz oder du denkst, also das ist nicht nur Birne, sondern da hat man irgendeine spezielle Birnenart und im, Frühling geerntet und frisch geschnitten, wo immer man denkt, Leute, lass dir mal die Kirche im Dorf. Und ein schönes Beispiel war, ich habe mal am letzten Wochenende war ja das Spirit of Speyside Festival online. Ich habe mal kurz so reingezappt, da waren ein paar Cheevers-Leute, also der Master Blender, der Sandy Hüsselop. und der Destilleriemanager von Longmorn. Und der soll dir dann den einen Longmorn beschreiben. Und der nimmt halt 4 bis 5 Begriffe. Und dann ist der Whisky für den beschrieben. Also der sagt dann einfach fruity. Und dann ist Feierabend. Und da kommt jetzt nicht noch die Frucht und jene Frucht und sonst wie. Also je feiner ziseliert man das beschreibt, desto, weiß ich, wird es auch schwieriger, das nachzuvollziehen. Und dann hast du natürlich auch immer einen ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizont beim selber Verkosten. Also dieses noch das letzte Jota rausriechen, ich weiß nicht, das macht dann irgendwie auch keinen Spaß mehr. Ja, ja, irgendwie, das ist halt dann verkopft. Und man darf nicht vergessen, so ganz ursprünglich ist es ja eigentlich schon auch zum Trinken gemacht, das Ganze.
Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt mal du hast jetzt gerade davon angesprochen, dass die verschiedenen Gläser, die verschiedenen Formen, wenn man jetzt dann mal, ja, die verschiedenen Nosing-Gläserformen anschaut, gibt es da eine Tendenz, wo du sagst, diese Form bei Nosing-Gläsern eignet sich mehr zum Beispiel für rauchigen Whisky oder die mehr für hochprozentigen?
Ja, diese ist schon ein bisschen schwammig. Also ich bin schon ein großer Freund von der klassischen Sherry Copita. Andererseits nehme ich oft auch sowas in der Form von den typischen Glencairngläsern, weil die halt sehr praktisch sind, die gehen nicht kaputt, wenn die umfallen und so weiter, und die passen gut in die Spülmaschine, die kannst du auch, wenn du unterwegs bist, ins Jägler stecken. Dann gibt es, wie im Whisky Club zum Beispiel bei uns, wir haben dieses Spiegelauglas, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses relativ hoch, langstielige mit der hohen Glasform und der Trinklippe außen. Da bin ich zum Beispiel der Ansicht, dass die hervorragend geeignet sind, wenn du Fassstärke verkostest oder hochprozentige Whiskys oder auch andere Spirituosen, dann nehme ich die ganz gern. Und ansonsten, aber da gibt es diese Sherry Copita, da gibt es so ein Blenderglas, das hat so 2 Cl-Striche und dann noch 3, 4 und 5, wo du dann mit Wasser verdünnst. Das finde ich auch sehr schön. Und dann habe ich neulich mir mal dieses Blenderglas aus den 20er Jahren besorgt, dieses kugelförmige Glas mit dem kleinen Schlot oben drauf. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Das ist fürs Trinken nicht so schön, aber zum Riechen ganz gut. Aber wie gesagt, meistens bin ich einfach zu faul und nehm halt das erste Glas aus dem Schrank, und es ist halt meistens ein Glencairnglas, da habe ich am meisten. Also praktisch halt, ja.
Was ich sagen muss, also Glencairn mag ich auch sehr gern, aber was wenige wissen, Glencairn hat ja nicht nur diese typischen kleinen gedrungenen Nosing-Gläser.
Die haben auch eine Copita, ja.
Genau, richtig. Und die, muss ich sagen, das ist mein absolutes Lieblingsglas, weil die liegt schön in der Hand, du merkst, sie ist wertig verarbeitet, hat aber, ja, ist quasi wie so, ja, das klassische Glencairn-Glas mit Stiel, und das wirkt, finde ich, sehr, sehr angenehm.
Ist es gut, ja, bin ich ganz bei dir.
Wo kaufst du Gläser? Gibt es da so einen Ort, wo du sagst, da besorge ich neue Gläser, oder mal hier, mal da?
Ich verstehe die Frage nicht. Also das letzte Glas, was ich mir besorgt habe, war eben dieses Blenders-Glas, und das habe ich auch nicht gekauft, sondern das hat mir freundlicherweise ein Kumpel geschenkt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Glas gekauft habe. Nein. Also das eine oder andere Mal ist auch mal so, also Nürnberger Messe zum Beispiel, da kriegt ja jeder Besucher ein Glencairnglas, da habe ich eins, dann haben wir mal irgendwie bei einer Verkostung von Bruchlädtich einen Sack voll Gläser gekriegt. Nein, ich kaufe keine Gläser. Und ich habe natürlich auch, wie du richtig sagst, ich mache das ja schon lange, also ich habe natürlich auch einen ganzen Arsch voll Gläser einfach. Aber ansonsten, naja, ich weiß nicht, also Spiegelau, die für den Whisky Club, die haben wir natürlich ganz normal bestellt, die sind auch mit unserem Logo, also die, was weiß ich, da schaut man halt heutzutage im Netz, weil ein Glasladen in der Form gibt es natürlich nicht, oder man geht halt zum Whiskyhändler seines Vertrauens und kauft da ein Glas.
Was ich aber auch sagen muss, weil du gerade gesagt hast, so verschiedene Destillerien und die Branding und die Gläser mit Branding von verschiedenen Marken und Festivals. Also ich habe da häufig aber auch den Eindruck gewonnen, dass verschiedene Hersteller extrem billige Gläser raushauen. Die nehmen dann einfach nur diese normale Form, aber du merkst, das ist einfach nur günstiges industrielles Pressglas. Ja. Und da frage ich mich, warum machen die das? Die produzieren einen absolut hochwertigen Whisky, aber wenn ich dieses Halbbecherglas oder Halbplastikglas in der Hand habe, wirkt das so minderwertig auf den Whisky. Wer da richtig guten Job, finde ich, in den letzten Jahren gemacht hat, wer da richtig schöne Gläser rausgebracht hat mit ihrem Branding und hochwertige Gläser, das war Glenfiddich und das war Glenmorangie. Also die haben, finde ich, da sehr drauf geachtet, dass die Qualität des Whiskys zum Glas passt oder auch andersrum.
White & Mackay hat es auch gemacht. Von Dalmore gab es auch mal so gebrandete Gläser in dieser Copita-Form. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute mal auch, die haben natürlich zwei, drei verschiedene Linien auch. Also neulich gab es so Glenfiddich-Tasting, da war auch diese Sherry Copita dabei von Glencairn. Das ist ein hochwertiges Glas und diese Glencairn-Gläser gibt es ja, also selbst vom Originalhersteller ja auch in Varianten. Also wo einmal so ein Trinkrand ist, der abgelasert ist, der ist glatt und dann einmal, wo es noch abgeflammt ist mit so leichten Rundungen, das ist dann nicht so angenehm. Aber du hast recht, ja, das ist oftmals passt es dann nicht zusammen. Die verkaufen deinen Whisky für 500 Euro und dazu irgendein Glas für einen Zwickel.
Mhm, klar.
Aber da ist natürlich jeder Liebhaber seiner eigenen Qualität Freund und muss sich halt dann entsprechend selber ausrüsten.
Und jetzt neben Glas muss ich auch sagen, was ich finde, was eines der unterschätztesten Faktoren beim Whisky-Verkosten ist, für vielleicht sogar mehr als das entsprechende Glas jetzt, also wo man wirklich sehr viel Aroma und Geschmack verpassen kann, muss ich sagen, ist die falsche Trinktemperatur. Inwieweit macht es da für dich einen Unterschied, ob der Whisky draußen oder drinnen getrunken wird?
Draußen trinken.
Machst du da einen Unterschied?
Also draußen trinken ist ja wirklich nur trinken. Also wenn du, sagen wir mal, du stehst im Freien, da weht ein bisschen Wind, da brauchst du jetzt nicht anzufangen, groß am Whisky rum zu nosen. Und wenn es 40 Grad im Sommer hat, dann stehe ich auch nicht mit meinem Nosing-Glas da und mache auf wichtig, sondern dann haue ich meinem Zweifelsfall einen Eiswürfel rein und trinke einfach. Also drinnen, es ist halt immer die Frage, was hast du vor? Ja? Will ich jetzt ein Assessment machen, was ist da alles genau drin? Dann braucht man Ruhe, dann braucht man frische Luft, aber keine große Luftbewegung, da wird nicht geraucht. Man hat auch nicht irgendwie das Patchouli-Parfum drauf, sondern konzentriert sich auf den Whisky. Wenn du abends mit Kumpels zusammenhockst und du, was weiß ich, du rauchst der schöne Joyer de Monterey Doppel Corona oder rauchst der Pfeifle dazu, das ist ein ganz anderer Ansatz. Da muss man dann auch nicht groß reinriechen. Und was die Temperatur anbelangt, naja, also der klassische Satz, je kälter, desto weniger schmeckt man und riecht man, klar. Aber so die normale Wohnzimmertemperatur ist, also bei den ganzen professionellen Verkostungen, wo ich dabei war und bin, da macht jetzt auch keiner an der Heizung rum, damit die Temperatur optimal passt. Ja. Also nimmt man das halt, wie es ist. Wenn der Whisky zu kalt ist, ist schlecht, dann wird dann schon mal gemault und dann muss man halt ein bisschen warten. So ist, ja, aber das, so ein Hardcore-Leitfaden, also würde ich jetzt nicht sagen, das muss man so und so machen. Und wenn man trinkt, ist man erwachsen, weil underage darf man das ja nicht. Und dann findet man sicherlich im Laufe der Zeit seinen eigenen Weg, was für einen selber passt.
Aber ich fand jetzt auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem Wind relativ interessant. Sobald da ein kleines Lüftchen geht, kannst du eigentlich spülst du ja quasi die Aromen unter der Nase schon weg. Aber ich muss auch schon sagen, ich würde fast echt sagen, bis 70-80% der Fälle finde ich es fast draußen zu kalt für Whisky. Und klar, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, es ist wirklich toll, draußen Whisky zu trinken, allein wegen der Atmosphäre, aber eben zu trinken und nicht, um irgendwie sich auf Aromensuche zu begeben. Aber wenn jetzt mal wieder nach drinnen gehen, es macht ja jetzt auch nicht unbedingt Spaß, vor der Verkostung ein Thermometer ins Glas reinzustecken, gibt es da deiner Meinung nach so eine Faustregel, um eine gute Trinktemperatur für Whisky zu bekommen? Also sowas wie, ja, lagere und trinke ihn bei Zimmertemperatur und du bist optimal bedient, also irgend sowas?
Naja, wenn es dich nicht friert, friert es den Whisky auch nicht, würde ich sagen.
Gut, das ist definitiv eine Faustregel.
Ja, ansonsten, nee, also wirklich eine normale, angenehme Umgebungstemperatur ist dann auch für die Spirituose gut, weil wie gesagt, wenn es zu kalt ist, können sich die Aromen nicht so entfalten, wenn es zu warm ist, wird es zu alkoholisch. Also in einem menschlichen Wohlfühlfaktor ist, glaube ich, auch das okay für die Spirituose.
Wo lagerst du dann deine hochwertigeren Spirituosen? Eher so im kalten Kellerbereich oder auch so im Wohnzimmer bei Raumtemperatur?
Der Keller ist mir zu weit weg, ich wohne im dritten Stock. Nein, ich hab das in der Wohnung, ja. Also, klar.
Aus der Eifer Spirits Whisky Community erhielt ich Mitte 2021 die Bitte, doch mal ein Interview mit Michael Gradl zu führen. Michael ist der Gründer der Whisky-Messe in Nürnberg und definitiv eines der Urgesteine der deutschen Whisky-Szene. Und naja, was soll ich sagen? Das Interview lief so toll, also die Episode war so erfolgreich, dass wir einige Wochen später eine Fortsetzung des Interviews für eine weitere Episode machen. Gleich erfährst du warum. Wenn man jetzt mal so den Rückblick wagt, Wie hat sich da so die schottische Whisky-Industrie in den letzten 20 Jahren so aus deiner Sicht entwickelt? Also was war damals anders, als es heute ist?
Ja, das sind immer so Worte, wo man immer aufpassen muss, wenn man sagt, früher war alles viel besser, früher war alles anders. Ich bin langsam in dem Alter, dass ich das auch immer öfter sage. Früher war das alles viel schöner. Ja, ist so, die Zeiten haben sich gewandelt. Ich kenne halt noch die Zeiten, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, meine Lehrmeister waren Jim McCune und Donald Hart von den Hart Brothers. Donald Hart in der Sensorik, im Whisky auswählen, man glaubt es nicht. Und Jim McCune als Entertainer, als Mensch, ja, wo ich sage, wow, so möchte ich mal werden wie der, aber ich möchte das Näschen von Donald Hart haben. Das war 80, ja, in der Zwischenzeit hat der Jim auch die Nase, aber das waren meine zwei, und es war halt damals eine andere Verbindung zu Schottland, eine herzliche Verbindung. Ich weiß noch, meine Zeit, Stuart Thompson bei Ardbeg zum Beispiel, wenn du da hingefahren bist, hast du einen Eimer Farbe bekommen und einen Pinsel, dann musstest du hinten die blöde weiße Wand streichen, da wo jetzt Ardbeg draufsteht, und wenn du das gemacht hast und farbüberströmt zurückkommst, dann hat's geheißen, so, und jetzt kannst du saufen, was du willst, ja. Das war irgendwie toll, das hat Spaß gemacht, du hast was geleistet, du hast einen Freund vor Ort gehabt, das war toll. Wenn du heute eine Führung machst bei, ich bleibe jetzt mal bei Ardbeg, ist die professionell, ist die durchdacht, ist alles super, viel multimedial und. Aber was fehlt, ist dieses Feeling. Du gehst raus und sagst, ja, war schön, ja. Früher sagst du, ey, das ist ein geiler Typ, dieser Steward. Also man hat ihn mögen müssen, es war ein bisschen ein eigener Mensch, ja. Aber er hat Ardbeg eigentlich zum Leuchten damals gebracht, ja. Oder damals eben Jim McCune bei Bowmore oder wo du überall warst. Es war einfach familiärer, es war herzlicher, und du hast natürlich eine Auswahl gehabt. Ja, du hast das ja hier keine Marketingabteilung gehabt, sondern einen Distillenchef. Ja? Dieser Distillenchef hat gesagt, das machen wir und das und das und das. Heute ist es ja oft so, meine Meinung, ne, dass Marketing was beschließt, was die gar nicht in der Distille wissen. Ne. Es hat sich hier geändert, und das ist das, wo ich sage, das war früher alles schönerer, weil es mir schönerer gefallen hat. Es war einfach toll, du hast Beziehungen gehabt, du bist durch Warehouses gelaufen, also ich habe Geschichten auf Lager, die darf ich gar nicht erzählen, was wir alles getrieben haben, ob es Glenfarclas war bei Chieftains, wo wir den Namen nicht verwenden durften und. Es war einfach herrlich. Heute kriegst du eine Mail, da stehen 10 Fässer drauf, da kannst du dir eins raussuchen. Wenn du sagst, ich hätte gern ein Pröbchen, dann sagen die, warum? Sei froh, dass du ein Fass bekommst, und zack. Ja, es ist liebloser geworden. Es ist ein Whisky-Business. Es ist nicht mehr das, was du früher gesagt hast, du hast die Sonne im Glas, sondern du hast halt Marketing im Glas. Aber das ist meine Meinung, und genau das ist das, wenn du älter wirst und siehst, wie es früher mal war, sagst du halt, war alles schöner früher. Ja. Die jetzigen Leute, die da einsteigen, wissen ja gar nicht, wie es damals war. Denen gefällt die Multimedia-Show bei Aran zum Beispiel, weil sie sagen, ey, geil, geile Bilder, toller Film, war super. Ja. Mir ist es lieber, durchs Warehouse zu tappen mit dem Warehouse-Manager und zu sagen, da schau mal her, das was macht's so, das macht's so, schau mal, das leckt, da ist das. Das siehst du ja heute gar nicht mehr.
Aber ist es nicht auch ja quasi fast unmöglich bei der großen Anzahl an Whisky-Fans heutzutage, dass der Distillery Manager jeden von denen auch mit durchs Warehouse nimmt, dass einfach diese Tourismusbemühungen, die Arbeit an der Destillerie mit den Tourismuszentren einfach auch so die logische Konsequenz ist von dieser gewaltigen Zunahme an Whisky-Fans.
Genau, das, wie gesagt, darum verurteile ich hier auch keinen, darum kannst du auch hier nicht kritisieren. Es ist so, dass, wie du schon sagst, Menschenmengen nach Schottland fahren. Es ist einfach ein Hype, der ausgelöst worden ist vor 15 Jahren, auch durch den asiatischen Markt, der so gewachsen ist, so schnell gewachsen ist, durch die Globalisierung, wie es so schön heißt. Ja, es pilgert jeder nach Schottland, es ist ein begehrenswertes Teil, und man kann den Schotten das nicht verübeln, dass die sagen, gut, baue ich ein schönes Visitor Center, an Merchandising verdiene ich mehr wie am Whisky. Ist so. Ne? Ist ja auch nicht böse gemeint. Es ist halt nicht mehr das, was wir damals erlebt haben. In meinen Geschichten, wo es einfach so war, da hast dich halt mal einen halben Tag mit Jim hingesetzt und hast einfach mal über irgendeinen Whisky geplaudert. Ja, ich kann jetzt bloß immer Jim McCune, weil ich den eben noch in meiner Zeit habe, wäre der Tag heute, würde der gar nicht mehr am Hof erscheinen, weil wenn ich am Hof bin, sind da 500 Leute, die Autogramm wollen und jeder will mit mir reden, also komme ich gleich gar nicht mehr, schicke ich meinen Shopmanager dahin. Ne? Es, wie gesagt, Schottland kann man das nicht verübeln. Es ist so, sie müssen hier organisieren, sie müssen hier anders werden mit der ganzen Sache. Vielleicht hat uns dieses Corona-Jahr ein bisschen geholfen, etwas demütiger zu werden. Du fliegst halt jetzt immer für 10 Euro mal schnell nach Edinburgh und machst hier die schottischen Highlands unsicher. Du überlegst, also ich überlege mir dieses Jahr oder habe es mir schon überlegt, nicht nach Schottland zu fliegen, weil mir das zu blöd ist mit Maske und Klump und Zeug. Ich werde nächstes Jahr Pfingsten mal 5 Tage da drüben verbringen und das langt auch. Wenn ich an meine Zeit vor Corona zurückdenke, da war mir 4-5 Mal im Jahr in Schottland, um nur mal schnell einen Whisky zu trinken und das und das. Das schränke ich ein bisschen ein, dass ich sage, 5 Tage, dann aber intensiv und heftig und mit viel Freude und dann langt es wieder fürs ganze Jahr. Vielleicht trifft es auch viele andere meiner Whisky-Freunde oder Kollegen, die sagen, du, einmal hinüber, langt vollkommen. Und dann wird es auch wieder, hoffe ich, ein bisschen ruhigerer da drüben.
Wenn man jetzt auch nochmal so über die Whisky-Landschaft in Schottland guckt, dann muss man ja schon sagen, dass immer weniger der Destillerien in Privatbesitz, also Familienbesitz ist. Springbank ist es zum Beispiel noch, Glenfarclas ist es noch, aber das sind wirklich so Ausnahmen. Die meisten oder ein Großteil ist ja wirklich in Konzern, im Portfolio eines Konzerns. Meinst du auch, dass wenn man jetzt als AG entscheiden muss, also als Aktiengesellschaft und dann in Quartalszahlen denkt, dass das auch die letzten Jahrzehnte die Whisky-Landschaft extrem geformt hat?
Natürlich, da sprichst du mir aus dem Herz. Ja, ich hätte es nie gesagt, aber meinen Kunden im Laden sei es immer, schaut, da sitzen hier in dieser Aktiengesellschaft Leute, die haben Zuckeraktien, die haben Heizölaktien, die haben Meister Geier was und vielleicht auch noch ein paar Aktien von, sagen wir mal, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Ja, die interessiert das Produkt, was die verkaufen, relativ wenig. Ja, was die interessiert, ist eigentlich die Rendite oder das, was am Jahresende ausgeschüttet wird. Auch das kann man den Leuten nicht übel nehmen. Das ist so, es ist halt ein Geschäft geworden. Ne? Und natürlich müssen natürlich die Distillen alles tun, dass die ihr Geld bekommen, ja? Sonst sind sie weg vom Fenster. Und wie du schon sagst, das hat also den Markt schon kräftig beeinflusst. Du siehst die Flaschen, wenn du mal so 30 Jahre zurück ist, dir die Flaschen anschaust und dir die Flaschen heute anschaust, die Werbung vor 30 Jahren anschaust, wo wir über Classic Malt geredet haben und heute, wo irgendein japanischer Künstler noch einen Klecks auf die Verpackung drauf macht und das Ding 500 Euro teurer ist, wo du sagst, du, was hat's mit Whisky zu tun? Aber das ist jetzt pures Marketing, es ist verkaufsfördernd und wie gesagt, ich muss immer sagen, ich bin da keinem böse. Geschäft ist Geschäft, aber es ist halt nicht meins, ja. Also ich bin immer einer, der sagt, der Inhalt ist mir wichtiger wie die Flasche. Die Flasche ist ein Verpackungsmaterial, das du danach sowieso wegschmeißt, ja. Aber spreche ich voll deine Töne an, es ist so viel Marketing dabei, Umsatzförderung, das ist heute noch das wichtigste Wort bei der ganzen Sache, wie kann ich unseren Umsatz steigern, macht jede Destille leider und es sind fast keine mehr im Privatbesitz. Es wird so sein, wie gesagt, wir haben 80 angefangen in Sachen Whisky zu spielen und das war damals die Zeit der großen Distillen, des großen Distillensterbens, ja. Denk dran, du bist ja auch ein alter Hase auf dem Gebiet schon. Rosebank, Little Mill, die waren gestanden im Laden wie saures Bier. Die wollte kein Mensch kaufen, weil es sowas von flacher Whisky war. Ja. Heute, wenn du ein Little Mill, der letzte Testament für 6.000 Euro, doch 6.000 Euro oder 9.000 Euro, weiß gar nicht mehr, der ist ruckzuck ausverkauft. Ich sage jetzt einmal, der Whisky ist nicht besser geworden. Das Marketing ist besser geworden und die Leute wollen den unbedingt haben. Wir hatten damals ein Destillensterben ohne Ende. Banff, Brora, wie sie alle heißen. Alles starb. Warum? Die Nachfrage war nicht mehr da. Jetzt zurzeit sind wir wieder auf den anderen Punkt. Es entsteht, glaube ich, alle 30 Sekunden eine Destille in Schottland, gefühlt. Also du kommst schon gar nicht mehr nach mit First Releases zum Sammeln, weil es so viele gibt. Ich sage mal, auch das wird sich in 10 Jahren wieder ändern oder vielleicht sogar schon in 5 Jahren, wo man dann die Spreu vom Weizen wieder trennt und wieder Destillen hat, die ja zukunftsträchtig sind.
Kann man auch sagen, dass eine dieser Konsequenzen, über die wir jetzt so gesprochen haben, dass da auch eine dieser Konsequenzen die Limited Releases sind, also die ganzen Whiskys, die in begrenzter Stückzahl erscheinen? Weil da muss man schon sagen, also die letzten Jahre sind ja davon unverhältnismäßig viele im Vergleich zu den Jahren davor erschienen. Meinst du, das ist auch so eine Konsequenz einfach aus diesen Marketing- und finanziellen Bemühungen?
Also ich meine schon, ich merke jetzt langsam auch im Laden, das ist auch der Grund gewesen, warum wir damals als Importeur unbedingt einen Laden haben wollten. Ich wollte nicht menschenfremd werden, ich wollte sehen, wie Produkte sich am Markt machen. Ja. Und Limited Release war damals was Tolles, wo man einfach sagt, wow, da gibt's jetzt Filter, nimm mir einen. Wie du schon sagst, alles ist limitiert. Und ich weiß noch die Aussage eines Schottens vor 25 Jahren, der hat gesagt, wenn was nicht läuft, machen wir Limited Release raus und der Europäer kauft schon. Das war damals schon immer in den Köpfen der Schotten drin. Heute ist es extrem und man übertreibt es. Und ich merke langsam bei mir im Laden, dass die Leute wieder etwas, ein bisschen normaler werden. Dass sie Limited Releases hinterfragen und sagen, warum ist der limitiert? Oder ist der wirklich gut? Ja. Letztes Jahr und vorletztes Jahr war es so, wenn was auf den Markt kam, Limited wurde gekauft, bevor irgendeiner was probiert hat. Das wurde einfach gekauft. Ich merke jetzt das letzte Vierteljahr, dass die Leute doch ein bisschen hinterfragen und oft auch sagen, du, ist es der jetzt wirklich wert? Ist jetzt der 14-jährige Schieß mich tot im dunklen Sherryfass Limited Release für 300 Euro das wert? Ja. Ich meine, der Trend geht wieder zurück und die Leute werden wieder ein bisschen bodenständig. Es dauert wegen, weil das Internet, der uns immer noch suggeriert, du, die Flaschen sind gleich weg und dann kriegst du das bloß in eBay oder bei Krüger oder weiß der Geier was. Ich glaube, der Trend ändert sich die nächsten paar Jahre. Ja, und dann werden die Leute wieder vernünftiger, ist das falsche Wort, bewusster, sagen wir mal so, bewusster beim Kauf.
Was man dann an der Stelle aber auch sagen muss, dass es natürlich auch für viele Whisky-Fans ärgerlich ist, wenn sie nach der Flasche, nachdem sie jetzt gesehen haben, der oder dieser Whisky ist jetzt in begrenzter Stückzahl erschienen, haben vielleicht keine Flasche mehr bekommen und die Flasche kurz danach oder vielleicht sogar schon am Tag der Veröffentlichung finden sie dann noch auf Online-Auktionshäusern, dort dann aber zu einem viel höheren Preis. Also es ist ja quasi irgendwo so ein Teufelskreis, weil limitierte Editionen sind ja von Haus aus schon hochpreisig, weil sie ja begrenzte Stückzahl haben und dann werden sie über Auktionshäusern von zahlreichen Whisky-Kunden dann noch zu einem höheren Preis angeboten. Das setzt dann irgendwie so, habe ich so das Gefühl, ein bisschen so eine Preisspirale in Gang, die sich mit jeder Veröffentlichung ein bisschen so weiter nach oben schraubt. Also sind aus deiner Sicht dann die zahlreichen limitierten Abfüllungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ein Grund dafür, dass Whisky insgesamt ein immer teureres Hobby wird?
Mit auf alle Fälle. Also es ist so, und auch die älteren Leute steigen alle aus. Ich war, wie gesagt, ein alter Artbeck-Sammler, ein alter Laphroaig-Sammler, ein alter Brora-Sammler. Irgendwann hast du gar keine Chance mehr gehabt, die 13. Release vom Castrank Laphroaig zu kriegen, weil um 10 Uhr ging's los und um 10.04 Uhr war alles ausverkauft. Du verlierst irgendwann die Lust, dann verlierst du den Anschluss und dann denkst du, ach du, nee, dann kauf ich es halt nimmer. Ne? Zeitlang habe ich dann noch gesagt, gut, dann schaue ich einmal, vielleicht finde ich noch einen eBay einer, vielleicht war wieder irgendeiner schneller wie ich, zu normalen Preisen. Hast du noch gefunden. Heute findest du keine mehr zu normalen Preisen und das ist dann das, wo ich sage, gut, dann höre ich halt auf. Eigentlich habe ich schon genug, mein Regal ist schon voll, ich krieg sowieso nichts mehr, also höre ich auf. Ja. Wenn du einmal deine Sammlung durchbrichst, dann magst du auch nicht mehr weiter. Oder bei Artback die ganzen Committee-Releases. Ja. Wenn du eine dann nicht mehr hast, denkst du, gut, langt eigentlich, höre ich auf. Ja. Wenn diese Leute dann aufhören, die auch gerne mal einen Euro mehr ausgeben, dann ist der Markt nicht mehr so da. Ja. Dann kriegen die Leute, die Zeit hatten und so eine Flasche kriegen und die hat 200 Euro gekostet und setzen es jetzt für 600 Euro in, sag ich jetzt einfach mal eBay rein, ihre Flasche nicht mehr los. Und dann wird der Markt sich wieder beruhigen, weil dann diese Leute sagen, du, ich kauf's und dann sitze ich auf der Flasche, die kauft mir sowieso keiner mehr. Ja. Wir werden es jetzt haben, also Artback 19 kommt jetzt raus, ja, nächste Woche, 250 Euro, wo man sagt, 19 Jahre, 250 Euro, das ist schon mal eine Ansage. Ja. Ich glaube, dass dieses Mal auch genügend Mengen da sind. Ja. Das Ganze wird dazu kommen, dass dann viele Schieber, nenne ich sie mal, dann sagen, nee, du, da lasse ich lieber mal die Finger davor, weil wenn ich jetzt 250 zahlen muss, für 500 kriege ich sie nicht los. Wir reden über 19-jährigen Whisky. Ne? Und da, der Markt wird sich dann da, hoffe ich, ja mal wieder etwas beruhigen, wenn diese ganzen wilden Sachen weg sind und die Whisky-Freunde wieder rankommen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe immer 3 Flaschen gekauft. Ja. Muss ja, eine wird aufgemacht, eine brauche ich zum Schieben, ja, wenn mal was ist zum Tauschen, und eine kommt in den Keller. Punkt. Ja. So war es eigentlich schön. Hm. Heute kriegst du ja bloß nur eine Flasche, also ist das sogar schon uninteressant, da so weiterzumachen.
Als mich der Verlag von Udo Sonntag kontaktierte und fragte, ob ich ein Interview mit ihm führen wolle, war ich zunächst skeptisch. Ein Interview zu einem neuen Buch hatte ich bis dato noch nicht gemacht. Allerdings reizte mich das Thema. Denn Udos Buch war nicht nur irgendeine weitere Whisky-Lektüre, sondern die Biografie einer Koryphäe, Jim McEwan. Ich las also das Buch und bekam von Udo eine Tauchfahrt in die Whiskys von Isla. Also eine Chance, bei der man erfuhr, was so die kleinen Tricks der großen Whiskymacher sind, die man als Whisky-Trinker so meist gar nicht mitbekommt. Wir reden ja hier fast ausschließlich über Destillerien von Isla. Wie würdest du da Isla Whisky beschreiben, was ihn von anderen schottischen Regionen abgrenzt? Weil ich meine, das markanteste Merkmal, also Raucharoma, gibt es ja andernorts ja auch.
Das gibt es andernorts auch, das ist völlig richtig. Aber Isla Whisky ist für mich ein Whisky mit deutlichen Ecken und Kanten. Und es gibt Isla Whiskys, die man auf 2 Arten kennenlernen kann. Das eine ist bei einem schönen Tasting oder zu Hause wunderbar. Und dann taucht man in diese Raucharomatik. Und die andere Sache ist, nicht nur den Isla Whisky zu kennen, sondern auch die Insel Isla. Und sobald man einmal auf diesem, ich würde es fast magischen Ort nennen, wenn man da einmal gewesen ist, dann sieht man diese Whiskys eigentlich völlig anders. Denn dann lernt man die Menschen kennen, die diesen Whisky gemacht haben. Und diese Flaschen beginnen dann, klingt jetzt ein wenig komisch, aber ist so, beginnen dann gewisse Geschichten zu erzählen. Wenn man dann genau weiß, wer welchen Whisky gemacht hat, wo das Ganze stattfand, wo liegt der Torf, wo reifen die Fässer, und dann bekommt das Ganze einfach einen ureigenen Charakter. Und das Wunderschöne an diesen Isla Whiskys ist einfach, dass er, ja, ich würde mal sagen, eine Seele hat. Das ist tatsächlich einfach, das spiegelt die Person, die Personen, die Personalität und die Persönlichkeit dieser ganzen Menschen wieder, die diesen Whisky machen. Das wird an vielen anderen Orten wahrscheinlich ähnlich sein, aber da ist es tatsächlich so besonders, denn dieser Inselcharakter, wir reden hier von gerade mal knapp 3500 Menschen, die letztendlich in 9 Distillen hier tolle Sachen machen, dieser Inselcharakter, der hat einen ganz besonderen Flair.
Weil du das gerade ansprichst, was ja lange Zeit nicht nur auf Isla, sondern auch in ganz Schottland quasi so eine Tradition bei der Whisky-Herstellung war, war der sogenannte 5 o'clock dram. Also 2 Fingerbreit Whisky bzw. New Make mit je nach Destillerie so zwischen 60 und 70 Volumenprozent. Und das gab es dann für den Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter pünktlich um 5. Und die Tradition hat Jim ja dann aber, als er Distillery Manager von Beaumont wurde, dort erstmal abgeschafft. Gab es da damals nicht so einen, ja, quasi einen gewaltigen Aufschrei dagegen? Weil ich meine, als erste Amtshandlung, als neuer Distillery Manager erstmal ein traditionelles Ritual zu beenden, da macht man sich ja nicht nur Freunde.
Jim hat es sehr, sehr schön beschrieben. Er war wahrscheinlich einer der meistgehasstesten Männer unter den männlichen Ilachs, so nennt man die Einwohner Ilachs. Aber unter den Frauen hatte er viele, ja, Fans, so könnten wir es vielleicht bezeichnen, denn das Problem Alkoholmissbrauch war auf Isla gegeben, war wahrscheinlich auch schottlandweit gegeben. Denn wenn man sich vorstellt, dass man von offizieller Seite her mindestens einmal am Tag 2 Fingerbreit, so ne, 68,5 Volumenprozent hat, und 2 Fingerbreit kann auch manchmal der Abstand zwischen Zeigefinger und kleinem Finger gewesen sein. Und das dann nicht nur einmal, also da gibt es entsprechende Geschichten von Isla, wo dann dieser 5 o'clock dram letztendlich öfters ausgeschenkt wurde. Und dann kann man sich vorstellen, dass dann also auch, ja, der im Alkoholmissbrauch Tür und Tor geöffnet war. Jim hat mir erzählt, dass viele Menschen, die damals in der Industrie waren, unter Umständen auch manchmal deswegen in die Arbeit gekommen sind, um, ja, eigentlich ihren, ihre Dosis an Alkohol dann auch wieder zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist kein Islay-Phänomen, das mag wohl von vielen Orten Schottlands so gewesen sein.
Und Jim meint, und das schreibst du auch in deinem Buch, dass sich dadurch, also durch diese Maßnahme, den 5-O'Clock Dram einfach zu unterbinden, dass sich dadurch die Qualität des Whiskys verbesserte und Bowmore heute hochwertiger dasteht als früher, also die Whisky-Qualität. Und woran lag das?
Zum einen lag das natürlich an der, an den Mitarbeitern, die, denke ich, heute einfach deutlich gewissenhafter wahrscheinlich ihrer Arbeit und Aufgabe nachgehen. Denn wann letztendlich am Spirit Safe hier vom Foreshot auf den Middle Cut geschalten wird, das war damals häufig dem Zufall überlassen. Heutzutage ist das eine sehr präzise Geschichte, um nur einen dieser Faktoren zu nennen. Und was damals in den früheren Tagen, von denen Jim immer sprach, auch ein maßgebliches Kriterium gewesen ist, weswegen Whisky heute besser ist als damals, das hat auch sehr viel mit den Fässern zu tun. Schlicht und ergreifend. Also diese Fassqualität, diese Fassvielfalt, die jetzt eigentlich ja üblich ist, die gab es damals so noch nicht.
Aber das ist auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der war relativ interessant mit der Abtrennung von Vorlauf und Nachlauf, weil ich finde, wenn man das in dem Moment oder wenn man das zu einem Zeitpunkt macht, wo man angetrunken ist oder deutlich benebelt zur Arbeit kommt, dann wird es ja dann auch gesundheitlich gefährlich aufgrund der einer gewissen Methanolverunreinigung dann im New Make. Und diese Einblicke jetzt, wie jetzt zum Beispiel in die Tradition des 5-O'Clock Drams und so weiter, finde ich, muss ich persönlich sagen, das ist so das eines der Highlights des Buches, weil die bringen so ein bisschen Details in die Whisky-Produktion, die man in den meisten anderen Büchern, finde ich, jetzt persönlich kaum findet. Und ja, wenn dann nur als Erwähnung, aber nicht darüber, welche Konsequenzen das hatte. Da finde ich zum Beispiel auch zwei Stellen in dem Buch toll. Das waren vor allem die Einblicke in Jims Zeit in Glasgow als Blender. Und da meinte er zum Beispiel, dass Blends früher maximal zwischen 5-30% Malt-Anteil enthielten. Das heißt teilweise bis zu 95% Grain-Anteil. Und das wäre heute seiner Meinung nach undenkbar. Vor allem aber muss ich sagen, fand ich einen Punkt sehr interessant, den du in deinem Buch zusammen mit Jim ansprichst, weil der heute noch in der Single-Malt-Szene, ich würde sagen, aktueller ist denn je. Und zwar das Thema Farbstoffzugabe und Jims große Ablehnung gegen Zugabe von Farbstoff zu Whisky. Offiziell heißt es ja immer, Farbstoff als Zuckercouleur oder E150A wird nur zugegeben, um bei großen Chargen eine einheitliche Farbgebung zu gewährleisten. Gut, zumindest ist das der Satz, den man aus den Marketingabteilungen hört. Und deswegen, muss ich sagen, fand ich es so interessant, was Jim als damals Whisky-Blender dazu sagte. Es ging ja in der Geschichte, in deinem Buch, beschreibst du so eine kurze Anekdote, und in der Geschichte geht es ja darum, dass ein Kunde aus den USA einen Container Whisky zu einem bestimmten Preis und mit einer bestimmten Farbe haben wollte. Und bei dem Preis waren aber nur Second- und Third-Fill-Fässer möglich und viel Grain-Anteil. Und das hätte die gewünschte Farbe niemals hergebracht. Und ich habe jetzt die Stelle mal vorbereitet. Ich lese jetzt mal aus seinem Buch vor, was Jim dazu meinte. Und zwar steht da, was also ist zu tun? Etwas, das damals jeder tat, was mir aber immer schon verhasst war. Heute lehne ich es völlig ab. Ich rede vom Zusatz Zuckercouleur E150, der zum Einsatz kommen musste. Für mich war das ein Schwindel. Mit der Zugabe weniger Tropfen konnte ich jede Charakter- und farblose Flüssigkeit in einen goldenen, glänzenden Whisky verwandeln. War das im Sinne des Erfinders? Nein, der Preis diktierte damals diese Vorgehensweise. Und wie gesagt, alle anderen taten es damals auch. Wir kamen nicht darum herum. Kann man daraus jetzt schlussfolgern, dass Unternehmen, die ihrem Whisky Farbstoff zugeben, einfach letztlich Schwindel am Kunden betreiben?
Schwindel am Kunden, so würde ich es als solches nicht zwingend nennen. Da würde ich mich wahrscheinlich mit der Whisky-Industrie zu sehr anlegen. Aber sagen wir es mal so, die helfen einfach ein bisschen nach. Ich vergleiche diese Thematik gerne ein bisschen so mit dem Kochen. Wenn ich in ein Sterne-Restaurant gehe, erwarte ich einfach nicht, dass hier mit irgendwelchen Convenience-Produkten agiert wird. Und so ähnlich, denke ich, sieht es Jim mit dem Whisky. Whisky ist für ihn eigentlich ein grundehrliches Getränk mit einer großen Seele, und für ihn ist es ein Frevel. Und da wird er richtig emotional, und man sieht richtig, wie ihn dieses Thema auch packt, was er für eine Abscheu gegen dieses E150 hat. Denn mit ganz wenig E150 kann ich aus einem, wie hat es mal benannt, aus einem New Make a Coca-Cola machen. Und Whisky ist eigentlich ein Getränk für alle Sinne, so würde ich es mal mit bezeichnen. Und irgendwo trinkt das Auge mit, wenn man mal so möchte. Und die Farbe kann ja auch eine Geschichte erzählen. Und wenn ich einfach ein richtig schön goldenes Bernstein habe und halte es gegen das Sonnenlicht beispielsweise, dann kommt die Vorfreude schon auf, in dem Wissen, es ist ein ehrlicher, authentischer Whisky. Wenn das das Produkt eines Lebensmittelchemikers ist, dann hat er Spaß ein Loch. Und so sieht ihr das. Nur ihr drückt es sehr, sehr drastisch aus. Also es ist ihm ein Gräuel.
Es war ohne Frage die wissenschaftlichste Episode in diesem Jahr. Also das Interview mit Professor Dr. Axel Büther war eine Lehrstunde, über die ich nach wie vor nur den Kopf schütteln kann. Also vor Erstaunen. Professor Büther erklärt in diesem Gespräch, warum die Farbe für Whiskyhersteller so wichtig ist, wenn sie Whisky verkaufen wollen, und beschreibt die optimale Farbe, die ein Zimmer zur Whiskyverkostung haben sollte. Ich richte mir jetzt mein eigenes, rein hypothetisch, mein eigenes Whiskyzimmer zum Verkosten ein, wo ich Freunde einlade, und zum Verkosten mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie ich das einrichte. Bieten sich da bestimmte Farben für die Wände zum Beispiel an? Also macht das zum Beispiel jetzt, also nur fällt mir jetzt spontan ein, also macht das Sinn, der ein oder anderen Wand so eine helle goldgelbe Farbe, wie jetzt Whisky typischerweise ist, macht das Sinn, die so zu streichen, oder hat das für einen Whisky-Genuss eigentlich kaum Auswirkungen?
Na, ich werde es eher umgedreht machen und würde sagen, der Whisky hat ja die helle goldgelbe Farbe. Also je nachdem, was da quasi das für eine Whisky-Sorte ist, hat man natürlich unterschiedliche Farbnuancen. Da kommen wir bestimmt noch zu. Aber ich denke, die Whisky-Farbe selber muss vor dem Hintergrund gut rauskommen. Also auf keinen Fall jetzt den Whisky imitieren, sondern tatsächlich eher zu überlegen, okay, also dunkles Holz oder irgendwie ein entsprechender, schöner, naturgewebter Teppich zum Beispiel. Irgendwas, was so wertige Materialien sind, was zu einem wertigen Produkt einfach passt. Nicht zu grell. Ich hatte ja gesagt, dass unser Stoffwechsel vorbereitet wird, zum Beispiel irgendwie auch durch die Farbigkeit unserer Nahrung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas bekommen, was eher nach Kalorien aussieht, ja, dann fährt bei uns zum Beispiel auch der Zuckerspiegel irgendwo runter, und dann kriegen wir richtig Heißhunger und Appetit auf sowas. Das heißt, auch die Farbe des Whiskys kann uns natürlich auch und ist auch oft so, dass sie uns den Appetit auf das Getränk nochmal anregt. Also wenn wir den eine Weile angucken, dann kriegen wir auch mehr Lust, das zu trinken, als wenn wir den quasi irgendwie gar nicht sehen würden und würden den einfach dann irgendwie auf den Tisch gestellt bekommen. Das heißt, diese Vorbereitung, dieses Anschauen, dann passiert was in unserem Körper. Das heißt, Blutzuckerspiegel, Verdauungssäfte werden angeregt und so weiter. Lust irgendwie entsteht, Appetit entsteht und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen das Zelebrieren irgendwie von dem Trinken, das Würdigen irgendwie auch tatsächlich irgendwie von einem Getränk, und Atmosphäre, wie gesagt, gedämpftes Licht, wertige Materialien, das kann ruhig auch ein bisschen konservativ sein, das kann auch irgendwie, heute ist ja so ein Ökofarbtrend auch irgendwie wieder sehr am Kommen, dass man also mit solchen leicht vergrauten Farben, die zum Beispiel auch vergraute Grüntöne oder auch schöne so Ockertöne und so weiter, erdige Töne sind auch sehr, sehr gut als Hintergrund. Also eher einen schönen Hintergrund schaffen irgendwie zu dem goldgelben Getränk, aber auf keinen Fall die goldgelbe Farbe irgendwo imitieren. Also eine goldgelbe Wand wäre kontraproduktiv.
Wie schaut es mit dem Klassiker Weiß aus? Weil ich gehe mal, ohne jetzt wirklich Stichproben genommen zu haben, aber wie schaut es mit dem Klassiker aus? Also weiße Wandfarbe, weil ich glaube, das ist nach wie vor ja die Hauptfarbe von den meisten Verkostungszimmern und auch Ladengeschäften. Wie steht da der Whisky-Genuss zu weißer Wandfarbe? Also ist das einfach nur Standard, weil es halt da ist, oder macht das auch irgendwas mit uns und mit unseren Sinnen in Bezug auf Whisky?
Ja, wir müssen sagen, dass Weiß ist eine Erfindung der Moderne. Also vorher waren Interiors nie weiß. Das heißt, wenn Sie mal ältere Wohnräume angucken, Bürgerhäuser, wo noch die Farben erhalten sind, irgendwo, das sieht man in Schlössern, sieht man das gut. Aber das war nicht nur bei der Oberschicht so, sondern es ging tatsächlich auch in die bürgerlichen Schichten hinein. Das heißt, Whisky wurde nie in weißen Räumen getrunken. Der wurde nicht dafür entwickelt, nicht dafür gemacht, sondern sie haben eher Erdfarben. Ja, das sind so klassische, also von erdigen Grün über ein erdiges gelbes Ocker, über ein rotes Ocker, über Holztöne, Ledertöne und so weiter. Das sind so Interiors, in denen irgendwie der Whisky irgendwie tatsächlich auch entwickelt wurde, in der klassisch auch über Jahrhunderte getrunken wurde. Und das Weiß ist tatsächlich eine Erfindung der Moderne. Wir haben ja heute dieses Titanoxid zum Beispiel als ein Pigment, was irgendwie alle Farben dominiert. Also der größte Teil aller Pigmente, die irgendwie verkauft und verstrichen oder auch irgendwo anders hineingegeben werden, ist Weiß heutzutage auf der Welt. Und das ist keine neutrale Farbe, sondern Weiß ist eine kalte Farbe, ist eine kühle Farbe, ist eine Farbe, die Räume weitet, die Räume tatsächlich auch aufhält, das passiert ist, aber auch eine Lichtfarbe, also im Sinne einer Lichtfarbe, also diesem mellen Weiß irgendwie der Sonne, ist es auch so, dass wir keinen richtigen Halt bekommen in die Räume. Also es ist keine Anlehnfarbe, keine Geborgenheit, kein Wohlfühlen. Und deshalb finde ich für Whisky absolut ungeeignet. Ich würde also nie zu einem weißen Raum raten, sondern dann den Raum, wenn er hell sein soll, so ein bisschen sandig vielleicht die Wände abtönen. Ja, und dann vielleicht auch nochmal eine schöne Farbe irgendwie noch reinbringen, die nochmal so einen Akzent setzt, auch gut zum Whisky passt, also einen schönen ockerfarbenen Erdton zum Beispiel mit dazu nehmen. Und dann ist dieser goldgelbe Whisky einfach ein ganz anderes Erlebnis. Vielleicht auch ein paar Materialien, die irgendwie was ausduften, also so ein schönes Holzparkett zum Beispiel, Holzdielenboden, der auch so ein Holzgeruch noch irgendwie entfaltet, oder irgendwie auch Leder wäre irgendwie toll. So, das sind so Sachen, die eigentlich auch für Whisky-Verkauf oder Whisky-Genuss irgendwie wichtig wären.
Sie haben jetzt auch gerade Ihr Buch nochmal angesprochen. Da schreiben Sie ja zum Beispiel auch an einer Stelle, die Wirkung von Farben werden von Herstellern systematisch eingesetzt, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und den Absatz ihrer Produkte zu erhöhen. Wenn ich diesen Satz jetzt mal weiterdenke, könnte man ja auch sagen, also jetzt mein Zitat als Ergänzung zu Ihrem Zitat, und wenn das Produkt nicht die gewünschte Farbe hat, hilft man mit Farbstoff nach, um auf diese Weise den Absatz zu erhöhen. Stimmt das? Also kann man das so sagen?
Ja, das hat zwei Aspekte. Also einmal ist es natürlich so, dass wenn wir nicht mehr in kleinen Mengen herstellen, sagen wir mal für uns selbst und unsere Freunde oder für das Dorf und so weiter, sondern sagen, wir stellen in großen Mengen ein Produkt her, dann merkt man natürlich, okay, ich habe einfach Veränderungen zum Beispiel irgendwo, ja, also im Geschmack oder in den Farben oder und so weiter ist das Produkt nicht konstant, ja, weil ich habe immer wieder verschiedene Grundstoffe, die ich da reingebe, und die sind nicht immer alle homogen. Ja, wenn ich sie homogen haben möchte, dann muss ich bei den Eigenschaften, die der Kunde auch wahrnimmt, tatsächlich die Homogenität herstellen. Ich muss also tatsächlich bei Geschmacksstoffen, Geruchsstoffen und Farbstoffen irgendwie dafür sorgen, dass das Produkt irgendwo nicht jedes Mal anders aussieht, nicht jedes Mal anders schmeckt und riecht. Ja, das ist ein Problem, was natürlich dann die industrielle Herstellung tatsächlich von Produkten insgesamt hat. Man muss also versuchen, die Produkte zu homogenisieren, weil der Kunde sonst den Eindruck hat, irgendwie, also heute, ja, was haben sie denn da noch wieder gemacht oder so, das ist doch nicht das, was ich hier irgendwie haben wollte und so weiter, das sieht doch ganz anders aus, oder das schmeckt irgendwie auf einmal heute irgendwie merkwürdig. Und das ist natürlich eigentlich bei einem Naturprodukt ganz normal. Also keine Ernte von Grundstoffen, von Lebensmittelgrundstoffen ist die gleiche. Ja, irgendwo Dinge, die wir quasi natürlich anbauen, die schmecken, die riechen immer anders, die auch die Farbigkeit ist anders, hat ja auch was mit dem Reifeprozess zu tun. Da sind natürliche Farbstoffe drin, die werden hergestellt und so weiter. Ist es ein guter Sommer, ist es ein schlechter Sommer, ein regenreicher oder eher ein trockener? Und jedes Mal würden Produkte anders aussehen. Also da geht es schon mal los, dass sich tatsächlich mit der Industrialisierung in der Nahrungsmittelindustrie hat sich tatsächlich auch der Gebrauch von Farbstoffen verbreitet. Am Anfang waren sehr viele giftige Farbstoffe noch dabei. Also das wusste man nicht, war natürlich im guten Glauben. Dann wusste man es irgendwann, wollte aber die nicht rausnehmen, hatte irgendwie Probleme. Heute gibt es Überwachungsmechanismen, müssen alle genehmigt werden. Da können wir also relativ sicher sein. Beim Whisky ist es ja hauptsächlich dann Zuckercouleur, was verwendet wird. Das ist also ungefährlich, dient aber auch dazu, zum einen natürlich zu sagen, das Produkt, ja, bleibt in den Eigenschaften für den Kunden konstant. Also der kriegt das, was er quasi bestellt ist, was er bestellt hat, was er gewohnt ist und so weiter, immer in der gleichbleibenden Qualität. Das ist ja nicht natürlich. Das ist aber auch nur die eine Seite. Ja, die andere Seite ist natürlich, wen wundert es, dass findige Hersteller natürlich gesagt haben, okay, Ja, also mein Produkt ist nicht so lange gelagert, sieht vielleicht deshalb auch nicht so aus. Aber wenn ich da entsprechend Farbstoffe reinmache oder auch irgendwie nochmal so ein bisschen das nach Holz schmecken lasse oder das Rauchige mit einbringe künstlich, dann kann der vielleicht mithalten und ein weniger geübter Kunde wird das vielleicht gar nicht bemerken. Und da ist natürlich jetzt für Manipulation ja von solchen Produkten Tür und Tor geöffnet. Und dann muss man natürlich sehen, im Prinzip wird das dann nur gebremst davon, dass dann Kunden sagen, nee, also Sachen, Produkte, wo so viel drin ist, die kaufe ich nicht. Oder es gibt Verordnungen, wo man sich dann quasi von den Herstellern einigt, nur bestimmte Zusätze irgendwie zu erlauben oder auch von vom Staatsseite her, dass irgendwie da Regulierungen stattfinden. Das hat eine ganze Weile gebraucht, bis tatsächlich jetzt wir zu Lebensmittelgesetzen gekommen und Verordnungen gekommen sind, die jetzt tatsächlich regeln, wer darf eigentlich was in seine Produkte hineingeben.
Und das Zuckercouleur, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist ja also der Farbstoff, der bei Whisky Anwendung findet oder bei manchen, bei einigen Standard-Whiskys Anwendung findet, wird ja auch als Farbstoff E150A bezeichnet. Und klar, wenn man da jetzt nur wenige, wenn man jetzt bedenkt, man gibt, oder der Hersteller gibt nur wenige Milliliter pro Fass da rein, da die geschmacklichen Auswirkungen sind von dem Farbstoff her selber, gibt es quasi nicht. Aber die optischen Auswirkungen, Sie haben es ja gerade angesprochen, sind enorm. Aber wenn jetzt dadurch die Farbe deutlicher und intensiver wird und so diese typisch goldgelbe, intensive Farbe bekommt, wird das dann nicht ja auch zwangsläufig übersetzt in bestimmte Aromen, die wir wahrnehmen? Also wenn der Whisky jetzt durch den Farbstoff eine dunklere und kräftigere Farbe bekommt, riech und schmecke ich dann nicht auch einen anderen Whisky, als hätte er das nicht?
Das ist richtig, dass genau das passiert. Wir müssen uns auch klar machen, dass die Farbe nicht nur dazu da ist, tatsächlich den Geschmack oder den Geruch zu ändern, sondern dass es sich um ein ganzheitliches Sinneserlebnis handelt, weil das wird oft irgendwie falsch gemacht, dass wir denken, die Farbe ist dazu da, ja, in irgendeiner Weise uns zu erzählen, wie irgendetwas schmeckt. Man muss aber sagen, dass alle Sinneseigenschaften tatsächlich dazu da sind, uns klarzumachen, ob dieses Produkt ja für uns bekömmlich ist zum Beispiel, ob es einen Nährwert hat und so weiter, was es für einen inneres Erlebnis irgendwie vielleicht beschert. Also ob tatsächlich, wenn wir es denn dann irgendwie geschluckt haben, was dann damit in unserem Körper passiert. Das heißt, es sind alles, sagen wir mal so, Indikatoren, riechen, schmecken, mit der Zunge, mit dem Gaumen irgendwie tasten und tatsächlich auch die Farbe, die dann so ein ganzheitliches Erlebnis, das geht ja noch weiter, wenn es dann tatsächlich irgendwie durch unsere Kehle runterrutscht. Wir merken, wir haben es im Magen, auch da ist es noch nicht zu Ende. Auch da gibt es manchmal noch so ein wärmendes Gefühl. Dann merken wir, okay, das eine ist nicht dazu da, das andere quasi zu diagnostizieren, sondern alles zusammen muss tatsächlich so ein ganzheitliches Erlebnis haben, um zu sagen, okay, das war gut, das war für mich irgendwie angenehm, das ist durch und durch irgendwie für mich jetzt irgendwie mit Entspannung verbunden oder mit irgendeinem positiven, einer positiven Wirkung irgendwie, da komme ich irgendwie zu mir oder ich habe irgendwie für mich jetzt irgendwie was Besonderes, was für mich so ein Höhepunkt des Tages ist und so weiter oder was auch immer. Ich habe für eine Unterhaltung, das bringt irgendwie die Sache irgendwie in eine positive Stimmung. Also was ich mir davon verspreche, wird tatsächlich von diesem kompletten Sinneserlebnis irgendwie auch geschaffen. Und wenn ich irgendwas davon weglasse, also auch den Alkoholgehalt zum Beispiel reduziere, ändert sich auch wieder das Sinneserlebnis, nämlich das, was nachher tatsächlich im Körper passiert. Und dann merken wir, wenn ich an einem dieser Parameter herumstelle, dann ändere ich tatsächlich das Erlebnis und damit auch natürlich das ganze Produkt.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich kann durch Farbstoffzugabe so ein bisschen die Wahrnehmung verändern oder, ja, sagen wir, manipulieren. Aber ich kann jetzt quasi nicht aus einem, sagen wir, ich nehme jetzt ein farbloses Destillat, färbe es ein und mache damit aus einem minderwertigen Produkt ein Top-Produkt. Also so gravierende Unterschiede gehen dann mit Farbstoffveränderungen wieder nicht. Oder verstehe ich das richtig?
Ja, man muss sich klar machen, dass es natürlich immer ein Teil ist und es ist immer die Frage, was ist der größte Teil zum Beispiel im Sinneserlebnis? Also wenn wir jetzt irgendwo vom Essen reden, ist natürlich der Geruch irgendwie ungemein wichtig. Geruch ist aber etwas, das kann man sich so vorstellen, ja, dann hat man so eine Idee, wozu Farbe eigentlich da ist. Stellen Sie sich mal vor, die Bienen und die Blüten, da ist ja auch so eine Interaktion. Ja, die Bienen gehen quasi auf große Entfernung, orientieren sie sich die an der Farbe. Und wenn sie dann in der Nähe sind, dann ist dann der Geruch der Blüte auf einmal irgendwie ein ausschlaggebendes Kriterium. Ähnlich ist es ja bei uns. Das heißt, die Farbe ist quasi in dem Augenblick, wenn wir dann das Glas quasi irgendwie am Mund haben und mit der Nase drinne sind, dann übernimmt quasi irgendwo ja der Geruch erstmal ganz stark. Irgendwann, wenn wir es dann im Mund drinne haben, hinten auf der Zunge, dann fängt dann an, auf einmal ja die Geschmacksknospen irgendwie das Erlebnis zu bestimmen und dann geht es irgendwie weiter und dann reagiert tatsächlich bei uns auch dann irgendwie der ganze Körper irgendwann auf das Produkt, was dann irgendwie in den Magen irgendwie runterrutscht. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also so ein Nacheinander. Also am Anfang dominiert die Farbe als Sinneserlebnis, dann der Geruch, dann der Geschmack und so das Tasten quasi der Abgang und dann kommt quasi noch dann tatsächlich die chemische Reaktion irgendwie im Magen irgendwie, das dann nochmal irgendwie so ein Impuls irgendwie durch den Körper schickt, so ein Wärmeimpuls auch, der dann da durchgeht und so ein Gefühl irgendwie einfach auch, das sich im ganzen Körper einstellt tatsächlich. Und wenn man das als ganzheitliches Erlebnis sieht, dann versteht man das, glaube ich, auch irgendwie besser. Und wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt eins dieser Teile weg oder vernachlässige das oder ich manipuliere an einem dieser Teile, dann manipuliere ich natürlich damit auch das gesamte Sinneserlebnis und die nächste Stufe. Also wenn ich die Farbe quasi ändere, dann habe ich schon quasi andere Informationen und das Geruchserlebnis steht dann quasi schon vor der Information, okay, ist vielleicht nicht so ein alter Whisky oder ist vielleicht weniger rauchig oder ist vielleicht irgendwo ein Stück weit weniger malzig und so weiter, was man so an einzelnen Nuancen irgendwie wahrnimmt. Das kann man tatsächlich mit ganz, ganz winzigen Nuancen im Farbton irgendwie schon stärken und kann damit auch das nachkommende Sinneserlebnis so ein bisschen irgendwie auf das Gleis schieben.